Breitband. Besprechung.
WikiLeaks-Gründer Julian Assange macht wieder von sich reden. Allerdings nicht mit neuen Enthüllungen, sondern mit einem Talkshow-Format. The World of Tomorrow ist der Titel der Sendereihe, die im russischen Auslandssender Russia Today ausgestrahlt wird und perspektivisch auch an andere Kanäle verkauft werden soll. Hören wir mal ins Intro der Sendung.
I'm Julian Assange. Roger, get you in the space. Editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets.
These documents belong to the United States government.
Been attacked by the powerful.
The United States strongly condemned.
Hey, quit asking questions.
He broke the law.
Illegally shoot the son of a...
For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow.
Und diese revolutionären Ideen will Julian Assange in seiner Talksendung präsentieren. Also er will damit eine Art Gegenöffentlichkeit herstellen. Und ausgerechnet den Chef der umstrittenen Hisbollah, Hassan Nasrallah, hat er als ersten per Videoschaltung interviewt.
Ja, und das hat für einiges Erstaunen gesorgt. Ich habe darüber mit dem Spiegel-Journalisten Holger Stark gesprochen. Er ist Autor des Buches Staatsfeind WikiLeaks und hat Assange erst kürzlich nochmal in London getroffen. Und ich habe ihn gefragt, wie er diese Kombination Assange-Nasrallah bewertet.
Da treffen sich zwei, die ihre ganz persönlichen Feindschaften international im Moment haben, nicht gegeneinander, sondern Assange gegen den Westen und auch sehr israelkritisch, die Hisbollah und Nasrallah ganz extrem in der Frontlinie zu den USA und zu Israel. Da eint der gemeinsame Feind. Julian Assange liebäugelt ja schon lange mit der arabischen Revolution, betrachtet WikiLeaks auch so ein bisschen als Geburtshelfer der Arabellion, sagt wir, die tunesische Revolution hätte es ohne uns und ohne die Kabel niemals gegeben. Und er sucht nach Verbündeten in Bereichen dieser Welt, die nicht so sehr dominiert sind von westlicher Meinungsmacht, wie sie in Amerika herrscht oder aus seiner Sicht teilweise auch in Europa. Ein Interview mit Nasrallah zu führen, hätte ein richtiger journalistischer Scoop werden können. Das war eine großartige Chance und auch eine sicherlich gut gelungene Arbeit, das hinter den Kulissen zu arrangieren. So wie er es geführt hat, hat er es aus meiner Sicht vergeben. Er hat sich eher entzaubert. Man hätte von jemand, der so pointiert, so aggressiv, so schonungslos kritisch mit seinen Gegenübern oft umgeht, wie es Assange mit den Amerikanern beispielsweise tut, erwartet, dass er ganz andere Fragen an Nasrallah stellt. Man erwartet von einem Journalisten, dass er sein Gegenüber richtig kritisch in den Mangel nimmt. Und das hat Assange mit Nasrallah nicht getan. Und deswegen glaube ich, dass es unterm Strich ihm eher schadet als nützt.
Was ist denn daran genau zu kritisieren, mal erstmal aus journalistischer Sicht?
Es ist ganz klar, dass Nasrallah sich wie ein Staatsmann geriert, aber in diesem Interview unwidersprochen das Existenzrecht von Israel in Frage stellen darf, dass er sich mit jemand wie Bashir Assad, dem syrischen Präsidenten, dem Schlechter von Damaskus, solidarisieren kann und gemein macht. All dieses sind Positionen, die Assange aus meiner Sicht in einem solchen Interview kontern müsste. Es ist die Aufgabe, wenn man so jemand interviewt, dann auch hart gegenzuhalten und nicht nur Stichwörter zu liefern und dann Staatspropaganda sich anzuhören. Das ist nicht kritisch genug für Journalisten.
Wie erklären Sie sich diese Schwäche? Liegt es daran, dass er vielleicht doch kein Journalist ist, sondern vielleicht eher ein Aufdecker oder jemand, der halt Dokumente leakt? Oder was für eine Erklärung gibt es dafür?
Julian Assange ist exzellent bei allen Sachen, die das Internet angehen. Und er ist ein Visionär, was die Verbindung von Politik und neuen Technologien angeht. Was er mit diesem Interview probiert, ist ein klassischer Talkmaster zu sein und sich zu etablieren auf der Ebene großer politischer Kommentatoren und Diskutanten. Ich glaube, das hat er weder gelernt, noch kann er das so wahnsinnig gut. Er ist extrem scharf, wenn es darum geht, aus WikiLeaks-Perspektive für seine Sache zu kämpfen. Er versucht derzeit auf mehrere andere Felder auszuweichen. Er liebäugelt ja auch mit einer Kandidatur in Australien für den Senat. Ich bin vor 4 Wochen nochmal in London gewesen und habe mich mit ihm getroffen. Da hat er mir von seinen Plänen erzählt, für den australischen Senat zu kandidieren, auch um möglicherweise Immunität dadurch zu erlangen. Also er versucht nicht mehr nur noch ein Internetpionier zu sein, sondern er versucht zugleich auch ein Fernsehjournalist zu sein und möglicherweise auch noch Politiker zu werden. Ich glaube, da übernimmt er sich einfach und versucht sich in Rollen, die ihm nicht zustehen.
Hat er eigentlich für dieses Projekt auch eine Redaktion, die vielleicht im Hintergrund eben zuarbeitet?
WikiLeaks hat für dieses Projekt eine eigene Produktionsfirma gegründet, die die Sendung auch selber produziert. Das heißt, sie werden auch unter Julian Assanges Autorität und unter seiner Anleitung gemacht. Er hat ein kleines Team von Leuten um ihn herum, das in London in einem Studio arbeitet. WikiLeaks profitiert davon auch finanziell, weil sie Lizenzen verkaufen, im Moment an Russia Today, aber geplant ist, dies auch noch an andere Sender zu lizenzieren. Also er versucht nach wie vor, wie auch bei WikiLeaks selber, die Kontrolle und die Hoheit zu behalten.
Es gab ja mehrere Punkte, die überrascht haben bei diesem aktuellen Engagement von Julian. Julian Assange. Ein Aspekt ist, Sie nannten es schon, Russia Today ist der Sender, für den er das macht oder an den er das lizenziert hat. Das ist ja so ein bisschen umstritten, gilt als Kreml-Sender, als Kreml-treu. Wie schätzen Sie diese Wahl Russia Today ein?
Das ist sicherlich eine Wahl, sich mit jemand gemein zu machen, der sich mit WikiLeaks und Assange solidarisiert hat. Er hat aus Moskau viel Unterstützung erfahren, gerade in der Phase, wo Amerika sehr hart WikiLeaks und die Person Assange verfolgt hat. Ist aus Russland viel Solidarität gekommen. Es ist ein bisschen auch Ironie der Geschichte, finde ich. Wenn man sich die Präambel von WikiLeaks nochmal anguckt, steht da drin, gegen repressive Regime vorzugehen. Und es werden genannt vor allem asiatische und osteuropäische Länder. Das trifft auf Russland nun wirklich par excellence zu. In Russland wird die Demokratie, was Meinungsfreiheit angeht, an vielen Stellen mit Füßen getreten. Der Kreml zensiert regelmäßig und man würde eigentlich erwarten, dass WikiLeaks in einem Land wie Russland, in einer Stadt wie Moskau, aktiv wird und die Geheimnisse der dortigen Regierenden enthüllt. Nun ist es so gekommen, dass Assange sich mit Russia Today gemein macht, einem Sender, der ganz nah an Putin und der Staatsspitze dran ist. Das ist grenzwertig.
Wie verträgt sich dieses Engagement aus Ihrer Sicht mit Assanges bisherigen WikiLeaks-Aktivitäten? Geht das eigentlich überhaupt noch zusammen?
Julian Assange hat sich ja in vielfältiger Weise im letzten Jahr, man kann fast sagen, diversifiziert, fast wie eine Firma. Er ist nach wie vor der unumstrittene Herrscher bei WikiLeaks, hat die Zügel da sehr in der Hand. Das Gleiche sehen wir jetzt bei dieser Produktion. Es ist alles auf ihn zugeschnitten. Es ist eine Ich-AG mit einem breiten Unterbau. Ein Punkt, der auch zu Recht breit kritisiert wird, dass das alles sehr auf die Person Assange zugeschnitten ist. Sollte er tatsächlich jetzt als Senator in Australien kandidieren, dann ist es wieder er als Person. Es tritt ein bisschen in den Hintergrund, die ursprüngliche Idee WikiLeaks als ein Basisprojekt, an dem viele Leute mitarbeiten können. Ich glaube, es ist im Moment schon so, dass ohne Julian Assange nicht viel läuft.
Das schlimme Ende eines Weltverbesserers, schreibt übrigens die Taz zur Talkshow von Julian Assange. Das hier war Spiegeljournalist Holger Stark im Breitband-Interview.